Ja, ein herzliches Grüß Gott meinerseits. Da Ihr Prediger jetzt, Ihr Pastor, in die Auszeit geht, habe ich fast ein schlechtes Gewissen, dass ich ihm die letzte Möglichkeit zur Predigt hier wegnehme. Er müsste eigentlich hier stehen und Ihnen das letzte Wort, sozusagen das vorletzte Wort, dazu sagen. Aber vielen Dank für die Einladung, dass wir als Gemeindehilfsbund wieder bei Ihnen sein dürfen. Das ist ein schöner Rahmen hier in der Nazarethkirche. Wir hören auf den 94. Psalm und der gehört auch zu dieser Gruppe von Psalmen, die mit dem 99. enden, und den 99. hatten wir zu Eingang gehört über das Königtum Gottes, er sitzt über den Cherubim, und ich werde gleich dann nochmal die Einbettung Ihnen ein wenig nahe bringen. Ich lade Sie ein, aufzustehen und Psalm 94 zu hören und mitzulesen. Herr, du Gott der Vergeltung, du Gott der Vergeltung erscheine. Erhebe dich, du Richter der Welt, vergilt den Hoffärtigen, was sie verdienen. Herr, wie lange sollen die Gottlosen prahlen? Es reden so trotzig daher, es rühmen sich alle Übeltäter. Herr, sie zerschlagen dein Volk und plagen dein Erbe. Witwen und Waisen bringen sie um und töten. Witwen und Fremdlinge bringen sie um und töten die Waisen und sagen, der Herr sieht's nicht. Und der Gott Jakobs beachtet's nicht. Merkt doch auf, ihr Narren im Volk und ihr Toren, wann wollt ihr klug werden? Der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören. Der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen. Der die Völker in Zucht hält, sollte der nicht Rechenschaft fordern, er, der die Menschen Erkenntnis lehrt? Aber der Herr kennt die Gedanken der Menschen, sie sind nur ein Hauch. Wohl dem, den du, Herr, in Zucht nimmst und lehrst ihn durch dein Gesetz, ihm Ruhe zu schaffen vor bösen Tagen, bis dem Gottlosen die Grube gegraben ist. Denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen, noch sein Erbe verlassen. Denn Recht muss doch Recht bleiben, und ihm werden alle frommen Herzen zufallen. Wer steht mir bei, wider die Boshaften? Wer tritt zu mir, wider die Übeltäter? Wenn der Herr mir nicht hülfe, läge ich bald am Orte des Schweigens. Wenn ich sprach, mein Fuß ist gestrauchelt, so hielt mich, Herr, deine Gnade. Ich hatte viel Kummer in meinem Herzen, aber deine Tröstungen erquickten meine Seele. Du hast ja nicht Gemeinschaft mit dem Richterstuhl der Bösen, die das Gesetz missbrauchen und Unheil schaffen. Sie rotten sich zusammen wider den Gerechten und verurteilen unschuldiges Blut. Aber der Herr ist mein Schutz. Mein Gott ist der Hort meiner Zuversicht. Und er wird ihnen ihr Unrecht vergelten und sie um ihrer Bosheit willen vertilgen. Der Herr, unser Gott, wird sie vertilgen. So hören und beten wir mit Psalm 94. Herr, rede du, deine Knechte hören. Amen. Wir nehmen Platz. Liebe Freunde, es war 1975. Die Älteren von uns werden sich noch erinnern. 35 Staaten, darunter fast alle europäischen Länder, unterzeichnen die sogenannte Schlussakte von Helsinki. Sie erklärten, dass sie ihren Bürgern Reisen aus persönlichen oder beruflichen Gründen erleichtern wollen, Aus- und Einreise vereinfachen, dass sie die Bewegungen innerhalb des Landes erleichtern wollen, und über Religionsfreiheit liest man, die Teilnehmerstaaten werden die Menschenrechte und Grundfreiheiten einschließlich der Gedanken-, Gewissens-, Religions- oder Überzeugungsfreiheit für alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion achten. Sie werden die wirksame Ausübung der zivilen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen sowie der anderen Rechte und Freiheiten fördern und ermutigen. In diesem Rahmen werden die Teilnehmerstaaten die Freiheit des Individuums anerkennen und achten, sich allein oder in Gemeinschaft mit anderen zu einer Religion oder einer Überzeugung in Übereinstimmung mit dem, was sein Gewissen ihm gebietet, zu bekennen und sie auszuüben. Sehr schöne Worte. Auch die kommunistischen Staaten, die ihre Bürger in einer grauenhaften Unfreiheit und Armut hielten, unterschrieben. Darunter die Sowjetunion, die DDR unter Honecker, Polen, Rumänien unter Ceausescu. Die haben alle unterschrieben. Und Dissidenten in diesen Ländern haben auch manchmal auf diese Bestimmungen, jedenfalls diese Absichtserklärungen, verwiesen. Aber es half ihnen gar nichts. Die Selbstschussanlagen, die in Richtung DDR schossen, um Flüchtlinge zu stoppen, blieben intakt, bis sie im Zusammenhang eines Kredits aus Westdeutschland 1984 abmontiert wurden. Die DDR dachte gar nicht daran, die Mauer niederzureißen, geschweige denn ihren Bürgern mitzuteilen, dass die Oberen diese Erklärung unterschrieben haben. Wie kann Recht Recht bleiben? Das menschliche Recht ist doch so unglaublich biegsam. Die können erklären, was sie wollen. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Wie kann Recht Recht bleiben? Der unbekannte Verfasser von Psalm 94 klagt es Gott. Du bist doch der Richter aller Welt. Vers 2. Aber auf unseren Richterstühlen sitzen gewissenlose Verbrecher, die das Recht beugen und Unrecht zum Recht machen. Sie enteignen, sie verüben politische Morde. Was ist nun mit dem Recht? O Herr, greife doch bald ein. Wie lange sollen die Gottlosen? Wie lange sollen die Gottlosen prahlen? Vers 3. Es gibt ein paar dieser Wiederholungen in diesem Psalm und sie zeigen, wie dringlich es ist für den Beter, dass Gott eingreift. Du bist der Richter aller Welt, du kannst doch dieses Unrecht nicht einfach hinnehmen. Die Mittel von uns kleinen Leuten sind so unbedeutend. Wir brauchen dich. Wir brauchen die Mittel des einen großen Königs der Welt. Das Recht, Recht bleibt, steht allein bei dir. Wörtlich heißt dieser sprichwörtliche Vers, denn zur Gerechtigkeit wird das Recht zurückkehren. Denn zur Gerechtigkeit wird das Recht zurückkehren. Vers 15a. Wenn Jesus einmal wiedergekommen ist und sichtbarer König der ganzen Welt ist, dann wird dieses Wort letztgültig erfüllt sein. Der Psalm 94 gehört zu einer besonderen Gruppe von Psalmen, Psalm 93 bis 99. Und diese betonen das Königtum Gottes. Zwar kommt der Gedanke, dass Gott der wahre König der Geschichte und unseres Lebens ist, schon vorher einige Male, aber nirgends so konzentriert und prägnant wie in dieser Gruppe Psalm 93 bis 99. Und der Psalm 93, der unserem Psalm 94 vorangeht, beginnt mit diesem Thema: Der Herr, Jahwe, ist König und herrlich gekleidet. Der Herr ist gekleidet und umgürtet mit Kraft. Fest steht der Erdkreis, dass er nicht wankt. Von Anbeginn steht dein Thron fest, du bist ewig. So beginnt Psalm 93. Ist Gott in Tat und Wahrheit König, so erscheint auch alles in bester Ordnung. Und der Psalm 93 endet mit dem Vers 5, dein Wort ist wahrhaftig und gewiss. Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, Herr, für alle Zeit. Das steht unumstößlich fest. Ein Wort, ein Recht Gottes. Darauf kann man sich verlassen. Und jetzt kommt Psalm 94 und setzt da ein kräftiges Aber dagegen. Auf Erden ist sehr vieles ganz und gar nicht in Ordnung, nicht gemäß deinem guten Gesetz. O Gott, wenn du auf dem Thron sitzt, dann erscheine. Vergelte ihnen, was sie anrichten, den Frevlern. Mach dem Frevel ein Ende. Die Klage bricht in 94 aus dem Beter heraus, wie aus einem kochenden Kessel, wenn man den Deckel anhebt. Psalm 93 beschreibt noch den festen Rahmen, so den Rahmen des Kessels. Gott, Jahwe, ist König der Welt. Nichts entgleitet ihm, aber im Kessel kocht und gärt es. Psalm 94 hebt den Deckel an. heiß zischt der Dampf heraus. Herr, wie lange sollen die Gottlosen, wie lange sollen die Gottlosen prahlen? Vers 3. Was ist nun speziell in 94? Wir haben hier die einmalige Kombination davon, dass der Liebe zum Recht Gottes Ausdruck gegeben wird. Zweitens, dem Leiden an der Verdrehung des Rechtssystems durch die weltliche Macht Ausdruck gegeben wird. Das ist dieses Kochen im Kessel. Aber dass auch noch der Belehrung der Dummen eine Stimme gegeben wird. Leidenschaftlich versucht der Beter, diejenigen, die in ihrem Denken verdreht sind, zur Einsicht zu bekommen. Das sind die drei Themen, die in diesem Psalm verarbeitet werden. Wenn wir es plakativ gegenüberstellen, dann haben wir einerseits die Gottlosigkeit der Mächtigen und die drückt sich darin aus, dass sie das Recht zu ihren eigenen Gunsten verdrehen. Dafür gibt es unendlich viele Beispiele in der ganzen Geschichte. Und jeder weiß, wie wir auch in der Einleitung zum Gottesdienst gehört haben, auch im persönlichen Bereich, verdrehen unsere Vorgesetzten, manchmal unsere Mitmenschen, unsere lieben Mitmenschen, das Recht zu eigenen Gunsten. Aber dieser Psalm fokussiert sich auf die politische Ebene, auf die kollektiven Zusammenhänge. Und die Gerechtigkeit Gottes dagegen drückt sich darin aus, dass er das Recht liebt und allen vergelten wird, wie sie es rechtmäßig verdienen. Und dass das bald geschehen möge, das betet Psalm 94. Was sagt der Psalm nicht? Er sagt nichts von der Vergebung für den bereuenden Sünder. Er spricht nur von der Hilfe Gottes für den, der Gott aufrichtig in seiner Not sucht. Vers 17, wenn der Herr mir nicht hülfe, läge ich bald am Orte des Schweigens. Insofern ist Psalm 94 ein echter Gesetzespsalm. Er beklagt die Sünde, fordert Strafe für den Sünder. Er erhofft Besserung nur durchs Gericht Gottes. Dass die Gottlosen bekehrt werden könnten, sagt er nicht. Es wird natürlich auch nicht ausgeschlossen. Das haben wir in anderen Stellen der Bibel. Der Ausgangspunkt ist das Leiden am Unrecht. Aber wie kommt es zu diesem Leiden am Unrecht? Das kommt nur daher, dass man das Recht kennt. Dass man weiß, wie es anders sein könnte. Es muss ein Gewissen sein, das irgendwie von Gott her geprägt ist. Von Gott, von Gottes Wort. Und so reiht sich der Psalm 94 ein in die Stimme der anderen Psalmen, die dort, wo alles gegen Gott spricht und gegen Gottes Wort, da sprechen die Psalmen alles zu Gott hin. Wo alles gegen Gott spricht, sprechen die Psalmen alles zu Gott hin. Herr, du Gott der Vergeltung, du Gott der Vergeltung, erscheine. Wo bleibt die Offenbarung deines Königtums? Ist das wohl nur ein gedachtes, nur ein philosophisch erdachtes Königtum? Ein Wolkenkuckucksheim? Oder bist du in Wirklichkeit König der ganzen Welt? Wir haben in der Botschaft dieses Psalms drei Grundwörter, die in verschiedenen Zusammenhängen wiederkommen. Gott als Richter gegenüber den falschen Richtern dieser Welt, Gottes Recht und die Rettung durch das Gericht und durch das Gericht hindurch. Mit Psalm 94 rufen wir Gott als Richter an. Als Richter der ganzen Welt, Vers 2, als Gott der Vergeltung. Statt Vergeltung haben einige Übersetzungen hier in den ersten Versen Rache. Du Gott der Rache, du Gott der Rache, erscheine. Ich denke, das würde der biblischen Gottesvorstellung einen unangenehmen Geschmack verleihen. Rache ist ja so ein emotionales Wort und hat mit einem jähzornigen Zurückschlagen zu tun. Das passt bei Gott nicht. Er vergilt, wie es sein Recht vorgibt. Deswegen ist Vergeltung die bessere Übersetzung. Weil Gott nicht Rache übt im Sinne eines unkontrollierten Zurückschlagens, sondern er übt Gericht, wie es seinem Recht, seinem geschriebenen Wort entspricht. Das ist doch zentral für die biblische Gottesvorstellung. Gott bindet sich an sein offenbartes Recht und biegt es nicht hin und her, wie es ein Allah nach dem Koran tun könnte und wie es die Richter dieser Welt mit ihren großen Versprechungen tun. Das Unrecht der Gottlosen wird also gemessen am Recht Gottes. Und bei diesen Versen 4 bis 7 möchte ich ein wenig mit uns hier verweilen. Es ist hier die Rede von einem vierfachen Frevel. Es reden so trotzig daher, es rühmen sich alle Übeltäter. Herr, sie zerschlagen dein Volk und plagen dein Erbe. Witwen und Waisen bringen sie um und töten. Witwen und Fremdlinge bringen sie um und töten die Waisen und sagen, der Herr sieht's nicht und der Gott Jakobs beachtet's nicht. Diese vier Verse stehen für vier sich steigernde Seiten eines praktischen Atheismus. Erstens, sie bemächtigen sich der Sprache. Zweitens, sie bekriegen das erwählte Volk, ihr Anti-Judaismus. Drittens, sie beugen das Recht der Schwachen. Und viertens, sie haben eine absurde, gotteslästerliche Vorstellung von einem blinden und tauben Wesen Gottes. Sie freveln an Gott selbst. Das Erste, von dem auch George Orwell so viel sagen konnte, die Bemächtigung der Sprache, die Großsprecherei. Die Bibel verurteilt es als Einschüchterungsversuch. In Psalm 73 heißt es, was sie reden, das soll vom Himmel herabgeredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Damit ist gemeint, dass sie, die gottlosen Richter, mit der höchsten Autorität sprechen wollen, dass sie keinen Schwur leisten wollen, so wahr mir Gott helfe, sodass noch einer über ihnen stehen würde. Wörtlich heißt es in Psalm 73, sie setzen ihren Mund oben am Himmel an und ihre Zunge ergeht sich über die Erde. Sie setzen ihren Mund oben am Himmel an und ihre Zunge ergeht sich über die Erde. Was für ein weit aufgerissenes Maul. Doch aus diesem Maul stinkt es nach Selbstlob. Die Psalmbeter wissen, Gott lacht darüber. Darum geben wir nicht nach. Ja, wir können nicht nachgeben und mit den Mächtigen bei diesen Spielereien um Sprache und Recht mitmachen. Würden wir das tun, dann hätte der Teufel gewonnen. Wenn wir die Methoden des Teufels selber benutzen, weil wir meinen, wir haben gute Zwecke dafür, dann hat der Teufel doch gewonnen. Das Zweite war die Feindschaft gegen das erwählte Volk. Das kennzeichnet so gut wie alle gottlosen Bewegungen in der Politik. Am offensichtlichsten bei den totalitären Systemen, im Nationalsozialismus und Sozialismus und im Islam. Sie zerschlagen dein Volk und plagen dein Erbe. Das ist doch für dich, lieber Gott, ein dringender Grund einzugreifen. Es geht um dein Volk, dein Eigentumsvolk. Und mit dem Eigentumsvolk ist heute auch die Gemeinde zu sehen, die christliche Gemeinde, die sich Gott erwählt aus Juden und Heiden heraus. Juden und Heiden stehen bei den gottlosen und totalitären Systemen in der Schusslinie. Sie verfügen für ihr Gewissen über eine Quelle, die der Staat nicht wahrhaben will, auf die der Staat und der Zeitgeist keinen Zugriff hat. Sie zerschlagen dein Volk und plagen dein Erbe. Das wird Gott letztlich nicht zulassen. Gottes Eigentum bleibt sein Eigentum. Er wird es sich nicht wegnehmen lassen. Darum bleibt sein Recht auch das Recht, das sich am Ende durchsetzen muss. Mit diesem Vers 5 wird auch erinnert an das uralte Bundesverhältnis. Also der Bund mit Abraham, der Bund am Sinai, der Bund mit David. Diese ganzen Erinnerungen, das ist für den Beter eine Waffenkammer, mit der Gott zum Eingreifen bewegt werden soll. Gott wird an seine Treue erinnert. Wenn es um unser Erbe geht, dann insistieren wir, dass wir das rechtmäßige Erbe auch bekommen und riskieren manchmal auch dafür gute Verhältnisse zu unseren Geschwistern, die miterben sollen. Umso mehr wird Gott auch dafür sorgen, dass er sein Erbe, seine Gemeinde behält und nicht an den Teufel abgibt. Das dritte ist die Beugung des Rechts bei denen, die sich nicht wehren können, bei den Schwachen, Witwen, Fremdlinge, Waisen. Diejenigen, die unser Mitleid und Erbarmen brauchen, und mit Blick auf die Fremdlinge hier meine ich diejenigen, die sie wirklich brauchen, denjenigen wird das Mitgefühl verweigert. Übertragen heißt es auf heute, was wirklich gefördert werden sollte, vor allem Familien, das wird immer weiter geschwächt, ökonomisch, moralisch und auch rechtlich. Denken wir an die Schulpflicht, an Kinder in Obhutnahmen an den falschen Stellen und an die Besteuerung, oft zu Lasten der Familien. Destruktive Lebensformen hingegen werden gefördert unter dem Deckmantel der schönen Begriffe wie Vielfalt, Toleranz und Demokratie. Psalm 94 fragt, sollen denn die Tränen der Witwen und das Blut der Waisen umsonst vergossen werden? Soll denn eine ungerechte Besteuerung immer weitergehen? Sollen die Seufzer der Fremdlinge, also derer, die um des Glaubens willen geflohen sind, ungehört bleiben? Nein. So gewiss es einen Gott im Himmel gibt, so gewiss sein Thron und sein Recht unumstößlich ist, wird er alle heimsuchen, die diese Gräuel begehen. Auch wenn es scheint, dass er säumig ist, dass er es lange hinzieht, wird er doch seinen Auserwählten, wie wir in der Lesung gehört haben, von der bittenden Witwe, wird er ihr Recht schaffen in Kürze. Lukas 18, 7. Das vierte ist der Frevel der Gottlosen an Gott selbst. Sie sagen, der Herr sieht's nicht und der Gott Jakobs beachtet's nicht. Nur mit dieser Konstruktion, mit diesem praktischen Atheismus, konnten sie sich ihre Rechtsbeugung erlauben. Doch diese Konstruktion ist eine brüchige Krücke. Jesaja und Hesekiel beschreiben solche Krücken im Blick auf Großmächte, an diese man sich anlehnt, so: Jedem, der sich darauf stützt, sticht diese Krücke in die Hand. Lesen Sie einmal für sich bei Hesekiel 29 nach, was das bedeutet. Ein Vertrauen auf Großmächte, die groß scheinen, raubt Gott seine Ehre. Und das Verderben liegt dann nahe. Das gilt für die kleinen Geschichten unseres Lebens wie für die große Politik. Kaiser Wilhelm II. Wollte zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch eine neue deutsche Hochseeflotte mit der Weltmacht England gleichziehen. Aber es war ein Desaster. 1918, als er die letzten noch vorhandenen Schiffe im Weltkrieg aussenden wollte, in ein Himmelfahrtskommando, meuterten die Seeleute. Und das, worauf er größere Macht und Herrlichkeit erhoffte, führte zu seinem Sturz. Die Großmachtpolitik der europäischen Mächte überhaupt hat unseren ganzen Kontinent in eine nicht enden wollende Abfolge von Krisen bis zum Zweiten Weltkrieg und darüber hinaus geführt. Der vierfache Frevel hier wird entdeckt oder wird gemessen anhand des göttlichen Rechts. Die Großsprecherei und die Lügen werden gemessen an dem positiven Gegenbild von Gottes Wort, das geläutert ist siebenmal, vollkommen rein und gerecht, das unser Herz erfreut. Psalmen 12 und 19. Das Verhältnis zu Gottes Volk wird gemessen am Bund mit Abraham. Dort heißt es, wer dich segnet, wird gesegnet. Wer dir flucht, ist selbst verflucht. Die Beugung des Rechts bei denen, die sich nicht wehren können, wird gemessen an Gottes Zuwendung zu dem kleinen Volk Israel, das er groß machen will, an seiner Zuwendung zu Menschen überhaupt in Jesus Christus. Wie Gott am Menschen handelt, das ist das Urbild aller Ethik. An Gott, an Jesus Christus, ist ethisches Handeln immer zu messen. Im Alten Testament heißt es, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, weil wir zu Gott gehören. Deswegen soll auch unser Leben geheiligt sein, weil wir zu Jesus gehören. Deswegen soll unser Leben ihm nachfolgen, in der Nachfolge Christi. Und der Frevel an der Person Gottes ist zu messen an der Offenbarung Gottes, der sich als Schöpfer allmächtig zeigt. Und von daher ist klar, dass er hören und sehen kann. Er ist aufmerksamer Hörer unserer Gebete, er ist allwissend, er ist kraftvoll und kann retten. Von all dem wissen die Gottlosen nichts. Aber damit kann sich der Psalmbeter nicht abfinden. Mit Vers 8 startet er einen beinahe verzweifelten Versuch, die Dummen zur Einsicht zu bewegen. Aufklärung tut Not. Die Bibel will uns aufklären. Psalm 94 setzt den Hebel an der Gottesvorstellung an. Wenn eure Gottesvorstellung wieder von Gottes Wort zurechtgebracht ist, dann kommt auch das Leben wieder in Ordnung. Merkt es doch, ihr Narren im Volk und ihr Toren, wann wollt ihr klug werden? Also, wann wirst du eingreifen zu Gott? Aber wann werdet ihr endlich klug werden hier im Volk? Der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören. Der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen. Der die Völker in Zucht hält, sollte der nicht Rechenschaft fordern. Er, der die Menschen Erkenntnis lehrt. Aber der Herr kennt die Gedanken der Menschen. Sie sind nur ein Hauch. Der Aufklärer Voltaire, der keinen christlichen Gottesglauben pflegte, sagte 1765, wer euch Absurditäten glauben lässt, kann euch auch Grausamkeiten vollbringen lassen. Darum ist gute Aufklärung so wichtig. O ihr modernen Narren, wie könnt ihr glauben, dass aus nichts etwas wird, dass aus Unordnung Ordnung hervorgeht, dass man sein Geschlecht wechseln kann, dass Leben aus Nichtleben entstehen kann, Persönliches aus Unpersönlichem, Vernunft aus Unvernünftigem, dass sich Moral aus Materie entwickeln kann. O ihr modernen Toren, wie könnt ihr nur? Dazu müsste laut Hauderju gerufen werden. Ihr Narren, sagt Psalm 94, der Herr sieht's. Wenn ihr schon sagt, der Herr sieht's nicht, dann sollt ihr immerhin wissen, es gibt einen Gott, der es sieht. Nur wollt ihr ihn nicht wahrhaben. Und er ist quicklebendig. Er ist aktiv. Er weiß alles und gibt nichts aus der Hand. Er sieht es nicht? Nein, ihr seht nichts. Er hört nicht? Nein, ihr hört nicht. Ihr meint den Menschen zu kennen? Nein, er allein ist es, der Gedanken lesen kann. So vertraut doch ihm. Fürchtet seine Gerichte. Übergebt euer Leben ihm, der den Menschen doch liebt, denn er hat ihn gemacht. Wer ihn liebt und fürchtet, den lehrt er Erkenntnis und hebt seine Gedanken über den Hauch hinaus. Wer könnte es sonst tun? Er ist der Richter der Welt. So nehmt doch sein Recht an. Und dann wird euch Rettung zuteil. Siehst du aber Gott als blind und taub an, so sollst du wissen, du selbst bist es. Blind und taub. Du bist ein Hauch. Und wieder leuchten die Beispiele aus unserer Zeit auf, die einen immer wieder sprachlos zurücklassen. Ich denke zuerst an die unglaubliche juristische Bevorzugung der Gender-Ideologie. Da muss ein irischer Lehrer ins Gefängnis, weil er sich weigert, biologisch passende bisherige Namen zu verwenden. Da gibt es Strafen für Gebete vor Abtreibungskliniken. Da wird eine ehemalige Ministerin aus Finnland letztinstanzlich verurteilt dafür, dass sie Bibelzitate zur Homosexualität weitergegeben hat. Und jetzt, gerade im März, im US-Bundesstaat Indiana, gab eine Richterin einer Klage Recht, die besagte, also einem Kläger Recht gegeben, der sagte, ich will aus Religionsgründen, weil das mein Glaube ist, ein Recht haben, das Kind im Mutterleib zu töten. Was für eine Verdrehung. O ihr Toren, so schallt es aus der Bibel auch zu uns. Kein Wunder, dass man die Bibel möglichst unhörbar machen möchte und solche Urteile wie in Finnland ergehen. Das alles also lehrt der Psalmist, der sein Gebet unterbrochen hatte, um Lehrer zu sein, o ihr Toren im Volk. Und dann wendet er sich wieder für einen Moment Gott zu und preist den selig, den der Herr in Zucht nimmt und lehrt. Und zwar, Vers 12, durch deine Tora, durch dein Gesetz. Das habe ich jetzt hier in Vers 12 am Ende, durch dein Gesetz. In dieser, also aus der vom Wort Gottes geschöpften Erkenntnis, wird der Mensch Zuflucht haben, bis dem Gottlosen ganz unten die Grube gegraben ist. Bei den Versen 14 bis 17 stellt der Psalmist seine Reflexion an. Es ist seine theologische Entfaltung. Der Herr wird sein Volk nicht verstoßen, noch sein Erbe verlassen. Eine direkte Antwort auf die Klage von Vers 5. Herr, sie zerschlagen dein Volk und plagen dein Erbe. Und dieses Recht muss doch Recht bleiben aus Vers 15 ist die Antwort auf die Klage von Vers 6. Witwen und Fremdlinge bringen sie um und töten die Weisen. Im letzten Abschnitt finden wir ein ruhiges Einlaufen in einen sicheren Hafen. Der Dampf ist aus dem Kessel abgelassen, der Sturm auf dem Meer ist vorüber, der Hafen ist erreicht. Dass der Herr, der gerechte Richter der Welt, mit den ungerechten Richtern dieser Welt keinen Kompromiss eingehen wird, sondern einen kurzen Prozess machen wird, gibt ein unerschütterliches Vertrauen. Und das alles, was wir über den politisch-gesellschaftlichen Bereich gehört haben, gilt natürlich auch für unseren kleinen privaten Bereich, wo uns Arbeitskollegen die Arbeit schwer machen und sie vielleicht uns um die Früchte unserer Arbeit betrügen, uns Innovationen oder auch die Ehre für unsere Arbeit nehmen wollen, wo Ehepartner sich ein Doppelleben erlauben, wo Nachbarn vor Gericht ungerechte Ansprüche durchsetzen können. Alles das gibt es in unserer Zeit, alles das nehmen wir in der Seelsorge ja wahr. Da gibt Psalm 94 doch ein unerschütterliches Vertrauen. Es wird einmal das Recht zur Gerechtigkeit zurückgebracht werden. Und genau dieser Prozess führt uns zum Christuszeugnis dieses Psalms. Am Anfang des Psalms haben wir die Bitte gelesen, Herr, du Gott der Vergeltung, erscheine. Gott ist erschienen. Er hat am Kreuz Christi eine unerwartete Vergeltung geübt. Er hat die Strafe für unsere Sünde auf sich genommen. Und so werden wir auch in die Lage versetzt, denen zu vergeben, die ihr Unrecht noch nicht erkannt haben. In Christus kehrt das Recht zur Gerechtigkeit zurück. Nicht wir müssen rächen, ja, wir dürfen es gar nicht, sondern allein Gott. Um Jesu Willen geht, solange die Erde steht, die Sonne auf über Böse und Gute. Um Jesu Willen lässt Gott es regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott wird noch einmal erscheinen. Sichtbar wird Christus sein Zeichen leuchten lassen, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang, von Ost bis West. Und dann wird er selbst für die Wiederherstellung des Rechts sorgen. Dann wird das Recht zur Gerechtigkeit zurückkehren und sein Erbe, seine Gemeinde, wird voller Freude sein und ewig bleiben. In unserer Zeit könnte es sein, dass sich die Jahre des Friedens und der Freiheit dem Ende zuneigen. So oder so können wir aber von denen lernen, die in bedrängter Lage zum gleichen Bibelwort gegriffen haben und Trost empfangen haben. Martin Niemöller hat in den 30er Jahren nach der Verhaftung von 3 Brüdern und einer Schwester und kurz vor seiner eigenen Verhaftung durch die Nazis über diesen Psalm gepredigt. Und darin hat er Folgendes gesagt. Es geht heute, ganz konkret in unserer Lage, ja gar nicht darum, dass wir aus dem Leiden herausgenommen werden, sondern es geht darum, dass der Herr uns im Leiden seiner Gnade gewiss werden lässt. Das ist seine entscheidende Hilfe, die er leisten will, wenn wir es uns von ihm gesagt sein lassen, meine Kraft vollendet sich in eurer Schwäche. Der Gott der Vergeltung ist erschienen in Jesus Christus und er wird wieder erscheinen, allen, die auf ihn warten und hoffen und wissen, in ihm wird das Recht zur Gerechtigkeit zurückkehren, zum Heil. Amen.